Tara sagt was. Sind wir die Generation ADHS? Folge 22 mit Kim Hoss.
Hallo. Hallo, Kim.
Hallo, Tara. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und ein bisschen was von mir zu erzählen. Danke, dass du mich eingeladen hast. Geil.
Erzähl doch mal was über dich. Wer bist du denn eigentlich?
Boah, ich kann das immer ganz schlecht selber, weil deswegen, für mich bin ich ja einfach gerne. Nur Kim. Ich bin einfach nur Kim, aber ich mache Dinge, die mich glücklich machen. Und dazu gehört unter anderem Musik und ich mache Fotos und ich male und ich zeichne und ich mache Quatsch im Internet. Ich mache viele Podcasts auch tatsächlich, weil ich gemerkt habe, wenn ich spreche und wenn ich auch mit anderen spreche, dann erweitert sich mein Horizont und der Horizont von anderen und das macht mir einfach sehr viel Spaß. Ja, also eigentlich bin ich gelernte Grafikdesignerin, Diplom-Kommunikationsdesignerin. Habe ich noch nie verwendet, diesen Titel, aber
doch, muss man mit sich muss ja. Man ehrlich, muss man damit um sich schmeißen. So, vor allem Frauen sagen immer so, ja, ach, ich bin da eigentlich gar, da hat sie so ein genau. Diplom, hä? Doch, bitte sag es ab jetzt.
Okay. Hallo, mein Name ist Kim Hoss, ich bin Diplom-Designerin.
Genau, so. Ja auch genau in dieser Tonalität bitte. Interessant finde ich, dass du sagst, du machst sehr viele Sachen und leitest das aber ein mit Dingen, die dir Spaß machen und erwähnst dann, du bist im Internet. mutig.
Ja, schließt sich das für dich aus?
Manchmal.
Es ist, glaube ich, so eine Sache der Perspektive. Mir macht das Internet auch oft keinen Spaß, das muss ich auch sagen, weil da natürlich viel zusammenkommt und viel Meinungen und viel Diskriminierung. Aber für mich ist es wie so ein Ventil und da kann ich in meiner Bubble, in meiner Community einfach so sein, wie ich bin. Und ich übe das seit einigen Jahren, seit 2016 mache ich Instagram und natürlich ist es manchmal auch krass, so Kommentare zu lesen.
Und du kriegst natürlich auch viele Kommentare, ne?
Ich krieg extrem viele Kommentare, wobei ich sagen muss, dass mich, glaube ich, die auch stärker gemacht haben. Also seit 2016 bin ich im Internet und vertrete da meine Meinung und bin, wer ich bin und da kommen natürlich Kommentare. Und ich glaube, das ist wie so ein bisschen so ein Training, also immer wieder für mich so einzustehen, ja.
Das ist auch so eine Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme, ob mich das stärker macht und ob ich dafür dankbar bin. Ich so, nein, ich möchte auch nicht stark sein, bitte schreib mich nicht an. Leute, ich fühle mich wie eine reiche Frau. Ich war mein Leben lang in der gesetzlichen Krankenkasse und habe aber als Selbstständige dann irgendwann 1 Million Euro im Monat bezahlt. Und mit 1 Million meine ich ja um die 1000 Euro. Und ich muss ja trotzdem noch 6 Monate auf einen Termin warten, weil mein Fuß links wehtut. Und das kann ja irgendwo nicht sein. Und dann habe ich mich beraten lassen online, beziehungsweise meine bestehenden Versicherungen hochgeladen bei Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager. Und da arbeiten echte Expertinnen und gucken, wo bist du überversichert, wo bist du unterversichert. Und da habe ich herausgefunden, hey, wenn ich mich privat versichern lasse, kann ich wirklich unglaublich viel Geld sparen und werde schneller behandelt. Und dann denke ich mir, das ist ja ein Win-Win. Und daraus können wir jetzt einen Win-Win-Win machen. Denn wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr 2 bestehende Versicherungen hochladen und einen 30-Euro Shopping-Gutschein kriegen bei einem Laden eurer Wahl, Amazon, Douglas und Co. mit dem Code TARA44. Alles groß und zusammengeschrieben, TARA44. Ich finde erstaunlich, wie viele Hobbys und Interessen du hast und die du aber auch auslebst und auch erfolgreich und ich finde das sehr interessant, das immer so, mir wird das immer wieder in die Timeline gespült, ich finde das super. Wann hast du denn deine Diagnose bekommen und wie war der Weg dahin?
Genau, also diese Sachen, dass ich so viele Hobbys oder so viele Sachen mache, kam auch so ein bisschen dann Klarheit in meinen Kopf mit der Diagnose, die habe ich im Oktober 2021 bekommen. Das erste Mal so richtig über ADHS aufgeklärt habe ich mich selber 2020 während der ersten Corona-Lockdown-Phase. Ich habe da jemanden kennengelernt, der ist offen damit umgegangen, dass er auch ADHS hat. Und da habe ich das erste Mal dann so verstanden, es sind halt nicht nur kleine Jungs in der zweiten Klasse, die hibbelig sind und die dann ADHS haben. So war das für mich immer. Und dann habe ich so gedacht, ah krass, ich verstehe mich so gut mit der Person und wir sind uns so ähnlich in vielen Dingen, vielleicht habe ich das ja auch. Und dann habe ich ein Jahr auf einen Termin gewartet bei einer Psychiaterin. Und die hat so ein bisschen einfach viele Türen so in meinem Kopf geöffnet für mich. Also, dass ich mich selber viel besser verstehen kann endlich. Das war für mich so die Diagnose war für mich wie so eine Erleuchtung eigentlich, ja.
Das kann ich mir vorstellen. Ist das dann auch so eine, nicht nur Erleuchtung, sondern auch Erleichterung gewesen, dass du dich besser verstehst und weniger streng vielleicht auch mit möglichen Failures, die du vielleicht hattest oder als die du so angesehen hast als solche, ist es dann für dich einfacher gewesen?
Es war eine krasse Erleichterung. Ja. Also es war, ja, man muss sich das halt vorstellen, ich war da 34, 35 und habe 35 Jahre lang mir jeden Tag so gesagt, ich bin so dumm, wieso kriege ich das jetzt nicht hin? Warum kann ich das nicht? Warum kann ich so viele Sachen, aber das jetzt zum Beispiel nicht, warum schaffe ich manche Sachen einfach nicht? Und ich habe mich immer sehr selbst sehr klein gemacht und nie so gut mit mir selber geredet. Und dann zu wissen, das liegt nicht an mir, an meiner Persönlichkeit, sondern es ist irgendwas Neurologisches in meinem Kopf, das dann so Kettenreaktionen auslöst. Und das zu wissen, also einfach die Erkenntnis zu haben, das war eine sehr große Erleichterung für mich. Und ich würde sagen, und das haben mir auch Leute rückgemeldet, dass ich nach meiner Diagnose wie so ein Schmetterling dann so aufgeblüht bin und endlich aus meinem Kokon so raus konnte und sehen konnte, was ich eigentlich bin oder wer ich bin. Und das ist voll das schöne Gefühl.
Findest du, es macht dein Leben schöner oder schwieriger? Oder ist es einfach mal so? Oder bewertest du das gar nicht, dass du sagst, das bin einfach ich, Feierabend. Ich muss es nicht bewerten.
Genau, ich habe aufgehört damit, das zu bewerten, glaube ich. Also es hat ein Jahr so gedauert, bis ich durch die ganzen Phasen dieser Diagnose durchgegangen bin. Also zuerst ist man mal erleichtert, dann kommt eine Phase, wo man so denkt, jetzt habe ich mein ganzes Leben verpasst oder ich wollte ja eigentlich so viel machen, aber ich konnte nicht und vielleicht kann ich es jetzt endlich und man will so viel machen und dann kommt eine Phase von ja Trauer, weil man irgendwie auch was zurücklässt und es war aber alles sehr wichtig, da durchzugehen. Was war jetzt nochmal die Anfangsfrage? Also ob es gut oder ob es was Gutes oder was Schlechtes ist. Also ich will es gar nicht missen. Aha. Ich sag aber nicht, neurodivergent zu sein ist besser als neurotypisch zu sein oder ich habe ein geileres Leben oder so, glaube ich gar nicht, weil man denkt dann auch manchmal, alle neurodivergenten Menschen sind gleich, so wie alle neurotypischen Menschen alle gleich sind oder ich sage, alle mit braunen Haaren sind gleich. Das stimmt ja halt auch einfach nicht. Ja.
Du hast gesagt, du hast ein Jahr lang gewartet auf einen Termin. Krass. Und ich habe gehört, dass es jetzt noch viel schlimmer sein soll. Und was ich Wahnsinn finde, wenn man von viel schlimmer spricht und schon ein Jahr lang, also das ist ja einfach unglaublich. Und bevor ich jetzt wieder anfange mit deutschem Gesundheitssystem und generell Rants, dann da raste ich direkt bei aus, das lasse ich. Wie stehst du dazu, dass es jetzt doch schon, ich sag mal, eine Art Trend wurde, dass man sich selbst diagnostiziert online? Ich sag's dir kurz vorher, ich habe eine krasse Meinung dazu. Was heißt eine gefestigte Meinung? Und wenn du eine andere hast, dann akzeptiere ich die nicht und wir. Nein, war mit. Aber mich interessiert deine Meinung sehr, sehr.
Also ich erinnere mich noch, ich war dreimal bei dieser Psychiaterin, also man hatte drei Termine und bei dem ersten habe ich ihr schon so dann gesagt, ich bin mir sicher, dass es bei mir der Fall ist, dass ich in dieses Spektrum falle der Neurodiversität. Und sie hat mir auch dann geduldig zugehört und dann gesagt, ja, das Ding ist, dass es viel zu wenig Aufklärung gibt, vor allem für Frauen. Und es gibt viel zu wenige Spezialistinnen auf der Welt, die darüber aufklären. Und dann habe ich gesagt, ja, und deswegen will ich auch Aufklärung machen darüber und jetzt nicht irgendwie Profi sein oder auch Psychiaterin spielen oder so, sondern einfach Leute darüber informieren, dass es das gibt, dass es auch Frauen betrifft und dass da einfach noch ein riesiges dunkles Loch eigentlich da ist, das ich gerne mit Informationen füllen möchte. Und ich bin auf Instagram und mache da eben auch Content darüber immer mal wieder. Ich teile einfach ganz authentisch, wer ich bin und Leute fühlen sich dann dadurch so abgeholt. Und es kam jetzt auch schon in den letzten 2 Jahren vor, dass ich eine Nachricht bekomme, Hey, danke, Kim. Wegen dir weiß ich jetzt, dass ich auch diese Diagnose habe oder endlich sehe ich mich gesehen, fühle ich mich gesehen und verstanden und das ist so ein geiles Gefühl und ich glaube, dafür hat sich das schon gelohnt, darüber zu sprechen. Was jetzt mit den Selbstdiagnosen ist, ich glaube einfach, dass nicht alle Menschen die gleichen Möglichkeiten haben, eine Diagnose zu bekommen. Also ich weiß, dass es in manchen Bundesländern zum Beispiel Geld kostet, eine ADHS-Diagnose zu bekommen. Deswegen, es gibt für manche nur die Möglichkeit, sich selbst zu diagnostizieren oder sich eben auszutauschen mit anderen, die diagnostiziert sind. Und deswegen, ja, ich würde nicht verteufeln, dass Menschen sich selbst diagnostizieren im Bereich ADHS oder Neurodivergenz.
Es gibt ja immer mal wieder Artikel, die dann schreiben, ja, diese ganzen TikTok-Trends, auf einmal hat ja jeder ADHS und das ist eine Modeerscheinung, bla. Und ich finde das total privilegiert, so zu sprechen, weil, wie du ja sagst, es gibt keine Termine, manchmal kostet das Geld, es kostet Zeit, ja. Es kostet Kapazitäten.
Ja.
Und ich finde das einerseits gut, dass das wie eine Erleichterung, wie eine Erlösung sein kann, dass man sagt, boah, ja, da sehe ich mich. Andererseits finde ich das auch krass, wir reden andauernd über diese Entstigmatisierung von psychischen Krankheiten, wollen es dann aber nicht sehen. Und sobald wir es dann gezeigt kriegen, sind dann diese ganzen Leute dann und sagen, hey, geh doch einfach zum Arzt, private zahlt doch. Okay, cool. Das wird dann einfach nicht gesehen, diese Lebensrealitäten von anderen Menschen.
Das hat mich schon ganz früh aufgeregt, dass man sagt, ja, das hat ja jetzt jeder und es ist doch nur ein Trend. Und mir hat das auch ein Freund gesagt, so, ich habe auch fast keinen Kontakt mehr zu dem, weil ich das so asozial fand, dass er das, du bist halt nur manchmal ein bisschen aufgedreht.
Ja, sind da die Hormone, klar. Ne?
Genau.
Bist ja auch eine Frau. Ne? Du bist eine Frau. ja, ich finde das auch extrem und völlig übergriffig, dann die eigene Neurodivergenz, die man dann hat, auch so, dass sie dann in Frage gestellt wird, so, ja, bist du sicher? Cool. Ja, bist du Psychiater? Die Schnauze, Rolf. Finde ich auch tatsächlich wichtig und auch, was ich gar nicht so bedacht habe, aber als ich so drüber nachgedacht habe, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, dann ist mir auch eingefallen oder beziehungsweise habe ich drüber nachgedacht, dass es ja auch so ist, dass wenn man das jetzt überall sieht, angeblich, dass es dann eben, dass es ja gut ist, dass dann wirklich auch gezeigt wird für potenzielle Arbeitgeberinnen oder so, dass man sieht, hey, die haben andere Fähigkeiten, andere Talente, ausgeprägtere Fähigkeiten dort. Und dafür können sie sich zum Beispiel weniger, ich weiß nicht, konzentrieren auf ein ewig langes Gespräch, was wahrscheinlich auch eine E-Mail sein könnte.
Exakt.
Wenn man jetzt mal ehrlich ist. Leute, ihr habt in der Podcast-Folge mit Bosse, aka Aki, aka Bosse, schon gehört. Ich hasse Kochen. Ich hasse Kochen so sehr. Ihr wisst es. Leute, die mir folgen, wissen es. Leute, die diesen Podcast verfolgen, wissen es auch. Kochen ist für mich einfach kein Genuss, kein Spaß, es gefällt mir nicht. Aber es gefällt mir, wenn ich irgendwann mal um 3 Uhr nachts ein TikTok-Rezept sehe, wo ich mir denke, geil, das muss ich jetzt unbedingt kochen. Und dann sind aber 1 Milliarde Rezeptzutaten und die muss ich dann auch alle kaufen und die verfallen dann wieder. Und das ist einfach so eine Verschwendung, weil ich mir wieder eingebildet habe, wie gesagt, um 3 Uhr nachts, ich bin dann eine andere Person, ich weiß es nicht, diese Person kann kochen, dass ich das jetzt alles brauche und auch richtig benutzen werde. Ich belüge mich sehr gerne selber, wo das nicht der Fall ist und wo es auch keinerlei Verschwendung gibt, weil alles wirklich so ankommt, wie es im Rezept steht, was du dir aussuchst, wöchentlich aus über 40 Rezepten, ist bei HelloFresh. Ich liebe die Kochboxen von HelloFresh. Ihr seht das oft auf meinem Kanal. Ihr hört hier oft diese Werbung. Es ist einfach so, HelloFresh macht es so viel einfacher, weil das Schlimmste am Kochen, finde ich, Rezepte finden. Ich bin nicht kreativ genug, weil ich einfach nicht gut genug kochen kann. Alle Alpha-Kevins rasten gerade aus. Ich wusste das, die kann ich kochen. Ja, kann ich auch nicht. Und jetzt? Du ja auch nicht. So. Ist das jetzt erstmal geklärt. Aber für Kevin, für Alpha-Kevin und für mich gibt es ja die Möglichkeit, einfach eine HelloFresh-Box zu ordern. Und mit meinem Gutscheincode könnt ihr sogar bis zu 120 Euro in Deutschland sparen und in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140, was auch immer die da haben. Was ich dir sagen kann, ist, ich war gerade in der Schweiz, ich war in Zürich und das ist auf jeden Fall 140 Euro teuer Geld. Alles ist so teuer. Ich habe eine Handyrechnung von 119 Euro, weil ich da 3 Stunden quasi im Internet war. Naja, anderes Thema. Mein Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig und es gibt sogar einen kostenlosen Versand auf die erste Box mit meinem Code HFTARA. Ich soll es buchstabieren. HFTARA. Also ein H, ein F und T-A-R-A. Geil, das lassen wir drin. HFTARA. Den Link findet ihr in der Infobox und gönnt euch. Bin ich ehrlich. Das ist das Einzige, was mich zum Kochen bringt, ohne dass ich währenddessen weine. Denn alles ist portioniert, alles geht perfekt auf. Und da gibt es einfach Rezepte, die kann ich anklicken. Da muss ich mir keine Gedanken machen. Because mental load is a thing. Jetzt kommt eine Werbung, wo ich dachte, es geht um Medikament. Und dachte so, das kann ich ja nicht machen. Kennt ihr Automol? Das kippe ich mir mal rein, wenn ich krank werde. Und dann hat mir eine liebe Person, die am Podcast hier mitarbeitet, das Briefing geschickt und hat gesagt, hey, hast du darauf Bock? Und habe ich gesagt, okay, aber Medikamente will ich eigentlich nicht bewerben. Und das hieß einfach Osteirol. Und dann dachte ich, Osteirol, was ist das? Und bis ich dann Kraft habe, dass es Osttirol ist, hat es gebraucht, liebe Leute, weil irgendwie niemand über Osttirol redet. Osttirol, da redet ja niemand drüber. Und da frage ich mich, warum? Denn in diesem Briefing steht etwas, was ich gar nicht besser ausdrücken könnte. Ich könnte es gar nicht besser sagen und deswegen lese ich es euch so vor, wie es hier steht. Dramatisch, aber echt. Warte. Osttirol ist anders. Authentischer, ursprünglicher, echter, reduzierter. Und zwar reduziert auf das Notwendige, auf das Wesentliche, auf das, was es wirklich braucht. Punkt. Berge. Punkt. Osttirol ist das Bergtirol. Punkt. Ich finde die Dramaturgie berauschend. Auf jeden Fall ist es bergig, wie man raushören konnte. Und für Leute, die Sport machen, wo ich ja nicht dazugehöre, ist es natürlich umso schöner. Es ist einfach noch rau. Sagt man das? Es ist rau. Es ist einfach zum Runterkommen schön. Es ist authentisch. Es ist nicht überfüllt. Und tatsächlich habe ich jetzt gelernt, ich war jetzt mit Papa im Urlaub, dass mir Berge unglaublich gut tun. Die stehen da einfach. Was soll ich machen? Egal, was passiert, egal, wer mich im Internet wieder einschreit, dann guckst du dir so einen Berg an und der steht da, was der schon alles gesehen hat, dieser Berg. Das kann ich euch sagen. Und vor allem die in Osttirol. Das sind ganz andere Berge nochmal. Und was für mich ein absolutes Plus ist, das ist einfach eine Abkühlung im Sommer. Ab 25 Grad bin ich raus. Und es gibt wenig Mücken. Das steht jetzt nicht im Briefing, aber immer wenn ich in den Bergen bin, und ich bin es viel zu selten und ich sollte es viel öfter sein, habe ich wenig Mückenstiche und ich weiß nicht, was man sich mehr wünschen kann. Keine Mücken, keine Leute und keine Hitze. Hä? Osttirol? Vielleicht ist es doch ein Medikament. Für die Seele, fürs Herz, Leute. Und das finde ich total wichtig, dass diese Lebensrealität dann einfach auch möglichst oft und viel leicht zugänglich auf kostenlosen Plattformen zu finden sind.
Exakt. Es ist eine wichtige Sichtbarkeit einfach, finde ich, dass man das sieht, wie andere Menschen leben. Und ich glaube, das Problem liegt noch viel weiter unten begraben. Und zwar, weil wir in einem System leben, wo eben man in die Schule geht als Kind und man muss dann da den ganzen Tag sitzen und man muss lernen und man muss dem Lehrer oder der Lehrerin zuhören und man darf nicht sprechen und man darf nicht laut sein, man darf nicht wild sein, man darf nicht seine Meinung äußern und man wird so quasi schon als Kind im Kindergarten ja schon manchmal unterdrückt. Und ich glaube, dass sensible Menschen, die vielleicht auch noch neurodivergent sind, dass die da gar nicht reinpassen in so eine Welt. Ich habe das schon als Kind gedacht, so warum muss ich in die Schule gehen? Warum muss ich mich da hinsetzen? Sitzen ist doch voll doof. Also, so. Ich wollte schon als Kind so ein bisschen so rebellieren und ich war dann halt auch immer der Klassenclown und war immer die Aufbrausende und bin rausgeflogen und habe mich so dagegen irgendwie gewehrt, aber es ging halt nicht. Ich musste da durch und ich musste mitmachen, ich musste da sitzen, ich musste zuhören, auch wenn ich gar nicht wollte. Also,
ja. Ich bin aus dem, das habe ich glaube ich noch nie erzählt, ich bin aus dem Kindergarten geflogen.
Puh. Geil. Wie geht das?
Ja, das erzähle ich jetzt nicht, aber es ist passiert, ich musste meinen Kindergarten wechseln.
Oh nein.
Ich habe auch ordentlich Krawall gemacht, aber ich glaube, das war einfach mein Charakter.
Geil. Krawalltara.
Tatsächlich, ja. Ja, aber auch das, was du sagst, das ist ja auch ohne neurodivers zu sein, dass Frauen generell ja nicht so laut und so anstrengend und so, kannst du ein bisschen die Schnauze haben? Nein, kann ich nicht. Mhm. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das dann als Frau nochmal anders ist. Hast du dich benachteiligt gefühlt durch die Diagnose oder hast du Benachteiligungen, die du erfahren hast, vielleicht besser verstehen oder greifen können?
Also ich habe das erste Mal dann so verstanden, dass mich einfach nie jemand wirklich verstanden hat in meinem Leben, glaube ich. Und das so einen Rattenschwanz dann mit sich gebracht hat, also auch mit Depressionen mein Leben lang schon. Und dass ich mich einfach immer komisch gefühlt habe und nie gesehen und verstanden und meine Gefühle wurden nie beachtet. So. Und ich glaube, das war dann so ein, diese Erleuchtung, von der ich gesprochen habe, dass ich eigentlich gut bin, so wie ich bin und nicht ein Fail oder nicht total kaputt, so, sondern ich bin einfach nur ein bisschen anders oder mein Gehirn funktioniert einfach ein bisschen anders als andere. Und jetzt so Menschen kennenzulernen oder das Lustige ist, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, dann sind die meistens auch im Spektrum in irgendeinem Neurodiversitätsspektrum oder wie auch immer man das nennen möchte. Und mit denen verstehe ich mich einfach blind. Also wir treffen uns ein, zwei Mal und es ist, als hätten wir uns schon unser Leben lang gekannt. Weil wir einfach uns verstehen und sehen. Und es ist so ein geiles Gefühl. Das hatte ich davor einfach nie wirklich. So, ja.
Und du hattest das vorher nie, sagst du, aber jetzt triffst du Leute, triffst du die dann gezielt?
Nee, das ist alles einfach, das Universum schickt mir quasi jetzt die ganzen Leute und wie so eine Belohnung eigentlich für mein Leben, dass ich immer so gestruggelt habe und an mir gezweifelt habe und jetzt treffe ich Menschen, bei denen ich gar nicht mehr zweifle, sondern es ist einfach gut, so wie die sind und wie ich bin, ist gut. Ja.
Ja, vielleicht liegt es ja auch, oder denkst du, dass es vielleicht daran liegt, dass du dich jetzt anders annimmst und siehst?
Ja.
Und dass du ihn vielleicht auch einfach ausstrahlst?
Exakt, das ist es. Ja, genau. Es ist jetzt so in mir angekommen, wer ich bin und dass ich so sein darf. Und natürlich zieht man dann auch Leute an, die auch so sind oder die sich angezogen fühlen von mir. Ja,
das hört sich zumindest wirklich wie eine Befreiung an.
Ja, war es auf jeden Fall.
Das kann ich mir vorstellen. Ich würde dir gerne ein TikTok zeigen.
Geil.
Weil, und das ist, finde ich jetzt noch interessanter, weil wir beide sagen eigentlich, Online-Diagnose finden wir einen guten ersten Schritt.
Mhm,
jetzt ist aber die Frage, ist das, wie er das erklärt, auch gut oder nicht? Mhm.
So erkennst du ADHS in 10 Sekunden. Die Person hat ein Problem mit der Aufmerksamkeit.
Warte mal kurz, du lachst schon. Warum lachst du denn?
Ja, niemand kann in 10 Sekunden rausfinden, ob er ADHS hat. Sorry. Sorry, Bro.
Ich find's auch so geil. So erkennst du ADHS in 10 Sekunden. Und warte kurz, wir machen so 5 Sekunden. Wir machen es noch ein bisschen schneller. Aufmerksamkeitsspanne auf TikTok liegt zwischen 7 und 8 Sekunden. Vielleicht, voll krass. Vielleicht kriegen wir es in der Zeit hin. Aber ja, finde ich auch einen starken Einstieg.
So erkennst du ADHS in 10 Sekunden. Die Person hat ein Problem mit der Aufmerksamkeit. Sie kann sich nicht auf eine Sache über einen längeren Zeitraum konzentrieren, sondern springt oft von Thema zu Thema und ist sehr leicht ablenkbar. Außerdem ist die Person hyperaktiv. Sie kann nicht so gut liegen oder sitzen und hat ständig das Bedürfnis, sich zu bewegen oder aktiv zu sein. Und zuletzt Impulsivität. Die Person kann oft nicht mit seinen Entscheidungen oder mit seinen Impulsen gut umgehen und trifft übereilte, schnelle Reaktionen und kann im Zuge dessen auch aggressiv werden.
Ja.
Okay. Der Typ hat wahrscheinlich einfach auf Google gegoogelt, was ist ADHS, und dann kommen natürlich die ersten 3 Punkte, sind Aufmerksamkeits-, Hyperaktivitäts- und Impulsivitätsstörung.
Mhm.
Daraus leiten sich auch die Buchstaben ADHS ab, die ich total dumm finde. Also es hat sich auch ein Mann ausgedacht wahrscheinlich. Ah, dann machen wir einfach mal 4 Buchstaben, das reicht. Und deswegen denken bis heute noch Menschen, wenn man sagt, ich habe ADHS, dann hast du keine Aufmerksamkeit, du bist immer hyperaktiv und du bist sehr impulsiv und manchmal auch aggressiv. Und es stimmt halt einfach nicht.
Ich habe mal gelesen, dass Hyperaktivität vor allem bei Kindern so ist und nicht zwingend im Erwachsenenalter, also dass sich dieses ADHS dann auch mit dem Alter verändert. Weißt du was darüber?
Ich glaube, bei vielen ist es so.
Mhm.
bei vielen halt auch nicht, weil wie gesagt, nicht jeder Mensch, der ADHS diagnostiziert bekommt, ist genau gleich wie der Nachbar, der auch ADHS hat.
Nur Männer mit blonden Haaren, klar.
Ja, genau. Das habe ich aber auch eben erst festgestellt, seitdem ich fast nur noch neurodivergente Menschen um mich rum habe und die so beobachte. Natürlich hat man dann manchmal das Gefühl, ah, die Person ist jetzt mega hyperaktiv, aber vielleicht ist die Person auch einfach gerade mega aufgeregt oder die Situation ist komisch. Oder ich kenne auch viele Menschen mit ADHS, die sind ganz langsam und ruhig und die sind mega aufmerksam und auch überhaupt nicht impulsiv. Mhm. So. Also es gibt alles und das Spektrum ist riesig.
Ja.
Deswegen kann man das nicht in 10 Sekunden sagen, ah ja, du hast ADHS.
Du hast ADHS. Ja, das ist ja sowieso sehr schwierig, wenn man eben nicht Psychiater oder Psychiaterin ist, das dann einfach mal zu droppen. Aber was sagst du denn eigentlich dazu, dass dieser Typ, den ich dir gezeigt habe, im 5. Semester Medizinstudent ist und sich schon Arzt nennt?
Ja, da sollte er vielleicht noch mal ein bisschen runterschalten, den Gang, und nicht mit 180 durch die 30er-Zone brettern, wie ich das immer sage. Aber
ist ein bisschen irritierend, muss ich leider auch sagen, weil ich mir dachte, okay, ja, aber nein.
Der TikTok-Arzt.
Was kannst du denn Menschen mitgeben, die vielleicht gerade denken, sie hätten es, auf einen Termin warten, vielleicht auch Angst vor einer möglichen Diagnose haben oder es als Befreiung sehen? Hast du da irgendwas, was du anderen Menschen gerne mitgibst, weil du ja auch gesagt hast, du kriegst Nachrichten von Leuten, die sich dann gesehen fühlen, dass sich das schön anfühlt für dich?
Ich glaube, oder was mir voll geholfen hat, war, dass ich alles aufgeschrieben habe und mich auch ausgetauscht habe mit anderen, von denen ich wusste, sie haben die Diagnose schon. Also viel aufschreiben hilft. Und was ich auch noch als Tipp mitgeben kann oder würde, ist, dass man in der Familie mal so ein bisschen rumschaut. Bei mir war es ganz klar, dass ich das von meinem Papa geerbt habe, weil ich schon immer so eine sehr krasse Verbindung zu meinem Papa hatte, schon als Kind, und wir so in unserem eigenen Kosmos irgendwie auch manchmal sind und wir haben die gleichen weirden Anwandlungen und Ticks und so, und da habe ich ganz viel nachgeforscht. Also einfach so dieses sich selber nochmal erforschen, sich Zeit nehmen für sich selbst und für was man erlebt hat, wie man durchs Leben gegangen ist, Kindergarten, Schule, Studium, Jobs, was hat man alles gemacht, was hat man damals gefühlt, wie hat man sich verstanden gefühlt und so. Also einfach wie so eine Forschungsreise zu sich selbst machen.
Ich finde, man hört, wenn du darüber sprichst, wie befreit du dich fühlst, dass dir das so eine Last genommen hat. Denn 35 Jahre ist eine lange Zeit. Ja. Vor allem, wenn man schon in der Kindheit das Gefühl hatte, mit einem stimmt was nicht. Das muss ja unglaublich belastend sein.
Voll. Ich habe mich vor allem als Kind immer schon gefragt, denken andere auch so viel wie ich?
Ja. Stimmt.
Weil ich mir das nie erklären, also für mich war das halt normal. Für mich ist es bis heute normal, dass ich so denke oder dass ich so wilde, krasse Gedanken habe. Innerhalb von 2 Sekunden denke ich an 40 verschiedene Sachen und habe dann 300 Ideen. Und das habe ich mich immer gefragt, ist es bei anderen auch so? Und das wäre ja voll krass, wenn alle so wären.
Kann ich gut mir vorstellen, tatsächlich. Mhm. Und auch, wie du gerade sagst, ist das normal. Jetzt, ich finde sehr gut, dass eben diese Norm nach und nach aufgebrochen wird.
Ja.
Die Norm von, wer ist normal? Weil normal war ja auch ganz lang in der Medizin einfach ein 1,80 großer, 80 Kilo schwerer Rolf, weiß und mental gesund und Mittelstand. Und das war dann normal und der Rest war irgendwie komisch. Ja, nee. Und genau da sollten wir dann auch ansetzen, was ist eigentlich der Begriff normal? Natürlich voll. Ja, in der Norm, aber was ist die Norm? Und kann man eigentlich von Norm sprechen, wenn es doch eben so viel Neurodiversität gibt und viele verschiedene Lebensrealitäten, die ja Gott sei Dank auch unter anderem durch Instagram und TikTok und sozialen Medien und Internet nach und nach Gott sei Dank sichtbar gemacht werden.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
it.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ja, dafür danke ich dem Internet.
Ja, ja, das verstehe ich. Jetzt habe ich auch zweimal Gott sei Dank gesagt. Ja, und ansonsten sage ich dir auch danke. Das ist ja fast das Gleiche.
Göttin sei Dank, kannst du gerne sagen.
Göttin sei Dank. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Danke für das Thema. Danke an mich. Nein, war ein Witz. Ich habe ja nichts gemacht.
Danke, Tara, für deine Zeit.
Ja, tschüss, würde ich sagen.
Wa? Tschüssi, mach's gut.
Tara sagt was, ist eine Produktion von Universal Music Podcasts und Schönlein Media in Zusammenarbeit mit Acast. Host Tara Luise Witwer. Executive Producer André Hofer und Florian Kasten. Redaktion Anna Germeck, Produktion und Schnitt Florian Kasten, Mischung Jona Hamann, Coverfoto und Artwork Pablo Lütkenhaus, Creative Consultant Cornelia Neff und Hair and Make-up Silke Zeitz.